Vater im Himmel, wir danken dir, dass du durch Jesus Christus uns die Möglichkeit gibst, dass wir Zugang zu dir haben. Ich danke dir, Geist Gottes, dass du diesen Morgen segnest, dass du unsere Herzen berührst, dass du unsere Salbung gibst zum Reden, zum Hören, dass wir verstehen, was du uns heute Morgen persönlich zu sagen hast. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen, dass wir dir danken dürfen für all deine Güte, für all deine Gnade. So danke ich dir, Herr, für deine Barmherzigkeit über uns aller Leben und danke, dass du auch heute Morgen da bist, gegenwärtig. Wegen dir sind wir hier, Jesus. Ich preise dich für deine Güte, Gnade. Danke, lieber Heiland. Du bist ein guter, großartiger und mächtiger Gott. Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Ja, vielen Dank, Lobpreisteam. Vielen Dank, Technikteam. Danke auch für die Übersetzung. Wir sind ja durch die Urlaubszeit und auch durch die Hochzeit von Miri und Stefan doch auch heute Morgen vor ein paar, zumindest von der technischen Seite an, ein bisschen vor Herausforderung gestellt. Danke, Florian, dass du eingesprungen bist und danke auch dir, Peter, dass du nicht nur hinten gesessen bist, sondern dir das auch zugänglich gemacht hast. Ich hoffe, dass es heute Morgen mit der Technik klappt, ansonsten müsst ihr mir zuhören und ihr braucht heute Morgen auch keine Angst haben, dass Entrückung da war, sondern es ist Urlaubszeit und ein paar sind noch von der Hochzeit noch beschäftigt und von dort her freuen wir uns, dass wir hier sein dürfen. Wir sind ja immer noch in unserer Predigtreihe vom Heiligen Geist. Das wird uns noch den ganzen Monat begleiten. Letzten Sonntag war ja nicht ohne Sprachenrede. Diesmal geht es um das Thema nicht ohne Prophetie. Und da wollen wir mal auch in den biblischen Text hereinschauen. Jetzt gucke ich mal, ob ich das hier blicke. Jo, super. In 1. Korinther 14, 12, Vers 10 steht, dem einen verleiht, also der Heilige Geist, Kräfte, dass er Wunder tun kann. Einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie. Wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder ob ein anderer Geist spricht. Und dem einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen, während er einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Und dann in 14, 1. Genau, ich muss zweimal drücken. Die Liebe soll euer höchstes Ziel sein, aber bemüht euch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt, vor allem die Gabe der Prophetie. Also hier sehen wir, im Apostel Paulus waren die Geistesgaben wichtig. Und hier macht er nochmal so einen Satz, dass er sagt, bemüht euch aber um die Gaben, um die Gabe der Prophetie. Das kann ich natürlich wieder im Splenum zurückfragen. Habt ihr euch schon bemüht? Bemühen wir uns als Gemeinde. Das ist ja immer so, Paulus schreibt es ja nicht nur, dass wir sagen, ja, Apostel Paulus, super hast du es geschrieben, danke für die Ermutigung, sondern welches Verhältnis habe ich auch zu all den Dingen. Und wir wissen ja, Gott ist ein übernatürlicher Gott und wir brauchen in unserem geistlichen Leben ja auch seine Ausrichtung und immer wieder auch sein Wirken und seine Hilfe und auch geistliche Dinge. Und Paulus greift hier einen weiteren Aspekt vom Wirken des Heiligen Geistes auf, nämlich das prophetische Reden. Und ihm ging es darum, dass wir dieses Reden Gottes nicht gering achten oder wir es sogar verachten. Und wir haben es hier auch mit einer besonderen Gabe zu tun, weil Paulus ja uns auffordert, dass wir uns darum bemühen. Warum? Weil es eine wichtige Gabe für die Gemeinde ist. Warum? Weil diese Gabe das Wohl der Gemeinde fördert. Das war so das Anliegen von Paulus. Wir wissen, das wäre so der erste Gedanke. Es gibt ja, müssen wir ja einmal unterscheiden, zwei Arten von Prophetie. Und das möchten wir genauer anschauen. Die eine ist verbunden mit dem Amt der Prophetie, also die Propheten, die ja da beschrieben werden in Epheser 4, 11 und 12. Und dann die Gabe der Prophetie, das Charisma, das jedem Christen zusteht, der erfüllt ist mit Heiligem Geist. So möchte ich es mal formulieren. Paulus schreibt ja an die Gemeinde in Ephesus, es ist nun an euch, der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Und hier sehen wir, hier sprechen wir vom fünffältigen Dienst. Und diese Gabe, auch des Propheten, da gibt es nicht viele, sondern das ist ein Amt, das so als fünffältiger Dienst in der Gemeinde zu finden ist, so wie das Amt von Lehrer, Hirten, Evangelisten und Apostel. Damit wir das ein bisschen verstehen, nicht jeder, der lehrt, ist unbedingt gleich ein Lehrer. Und auch nicht jeder, der prophetisch begabt ist oder das Charisma der Prophetie hat, ist nicht unbedingt gleich ein Prophet. Also es gibt, so ist meine Einschätzung, im Moment nicht ganz so viele Propheten auf der Welt. Und da könnte man Gott auch fragen, wenn das zum fünffältigen Dienst gehört, warum das so ist. Aber wer das Amt des Propheten hat, der hat ja auch eine besondere Verantwortung, auch der Leiterschaft. Und sie haben so einen Amt wie eben die Lehrer, die Hirten, die Evangelisten und auch die Apostel. Einer der bekanntesten, den wir auch kennen aus der Apostelgeschichte, ist der Agabus. Einmal hat er eine Hungersnot vorausgesagt, die auch dann eingetreten ist. Und ein anderes Mal hat er ja den Gürtel von Paulus genommen und hat darin seine Hände und Füße gefesselt und gesagt, der Mann, der diesen Gürtel trägt, wird genauso gebunden sein. Also er hat so prophetisch vorausgesagt, dass der Apostel Paulus gefangen genommen wird. Und das war natürlich für Paulus eine besondere Bestätigung, dass das, was er in seinem Herzen wusste, dass das auch passieren würde. Also es hat ihn nicht abgehalten, nach Jerusalem zu gehen, sondern er ist nach Jerusalem gegangen, obwohl er wusste, dass das passiert. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn ein Prophet zu mir kommt, Thomas, wenn das machst, passiert Folgendes, was für dich vielleicht nicht so menschlich gesehen toll ist. Dann hätte ich mir gedacht, Heiland, gibt es da nicht noch eine Abzweig und eine Kurve, wie auch immer. Aber für Paulus war das eine Bestätigung, dass das, was Gott zu ihm geredet hat, nämlich, dass er nach Jerusalem gehen soll, dass er das auch tut und dass er wusste, was ihn dort erwartet. Und Paulus selbst wird ja als Prophet bezeichnet. Wir haben, wenn wir an Paulus ja denken, immer nur das im Sinn, dass er ein Apostel war. Aber wenn ihr in der Bibel nachliest, in Apostelgeschichte 13, Vers 1, den Vers habe ich euch nicht auf dem Screen, da könnt ihr nachlesen, da war er in seiner Gemeinde in Antiochia und da wird er mit anderen Brüdern, mit anderen vier Brüdern als Prophet benannt. Er selber hat sich nie so bezeichnet. Dann wissen wir auch, dass dieses Amt des Propheten auch die Frauen hatten. Wir lesen von Philippus, der hatte vier Töchter und alle waren Prophetinnen. Am nächsten Tag zogen wir weiter und kamen nach Caesarea und gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten, der einer von den sieben war und blieb bei ihm. Der hatte vier Töchter, Jungfrauen, die prophetisch redeten. In anderen Übersetzungen, dass die Prophetinnen waren. Oder wir kennen die Prophetin Hanna bei der Geburt Jesu, die auch Prophetin war. Und das wäre jetzt so mein Anliegen für euch als Eltern. Betet für eure Kinder, denn ihr wisst nicht, was Gott noch mit ihnen vorhat und was aus ihnen noch alles werden wird. Und wir wissen das alle, und wenn ihr es nicht gewusst habt, 75% aller Menschen, die zu Jesus finden und eine Entscheidung für ihn treffen, machen das, bevor sie 15 Jahre alt sind. 75%. Und deshalb könnt ihr verstehen, dass es uns als Leiterschaft wichtig ist, dass es einen Kindergottesdienst gibt. Und wenn du eine Berufung hast, im Kindergottesdienst zu dienen, dann möchte ich dich sehr ermutigen, dich da einzuklinken. Für uns ist der Arbeitsbereich so wichtig, weil wir Kinder ja nicht nur betreuen möchten, wir geben sie halt hinten ab, sondern wir möchten, dass sie Jesus kennenlernen. Dass sie den Vater im Himmel schon als Papa kennenlernen. Dass sie wissen, da ist ein Gott da, der für sie da ist, der sie segnet, der mit ihnen ist, der durch ihn durch die Zeit geht. Und ich glaube, unsere Kinder brauchen von uns den besonderen Schutz. Nicht nur, dass wir sagen, und in der Kindersegnung, wir segnen die Kinder und die Eltern, sondern uns geht es darum, dass wirklich Kinder in ihre Berufungen kommen. Ich selber habe mich ja mit 13 bekehrt. Obwohl ich ja nicht in einem christlichen Elternhaus groß geworden bin. Und wir wissen, und das war die Überzeugung auch von Paulus, jetzt möchte ich zum Text zurückkehren, dass dieses Amt des Propheten nie aufgehört hat. Wir brauchen diesen Dienst nach wie vor. Vielleicht nicht mehr primär, um die Zukunft vorauszusagen, sondern dass eine Botschaft von Gott in unsere Mitte gestellt wird. Jetzt kann man natürlich fragen, was ist der Zweck von der Prophetie? Wir wissen, Prophetie bedeutet eigentlich Offenbarung vom Reden Gottes, also die Absichten Gottes weiterzugeben. Wir wissen von Mose, der hat ja zu Gott gesagt, ich kann nicht gut sprechen. Was hat Gott ihm gegeben? Einen Sprecher, und der wird in manchen alten Bibeln noch, der Aaron wird noch als Prophet für den Mose dargestellt, weil er die Botschaft von Gott, die Mose Israel übermitteln sollte, gesagt hat. Und wir brauchen die Prophetie, weil Gott nicht zu jedem Menschen durchdringen kann mit seinem Reden. Braucht er diesen Dienst, um uns Dinge mitzuteilen, die uns sagen will. Dazu benötigt er manchmal auch andere Menschen, die uns das Reden Gottes auch bestätigen. Ist doch gut, wenn du einen Ruf von Gott hast und andere bestätigen dir das nochmal. Klar kann er direkt sprechen, aber manchmal braucht er andere Menschen, um sicherzustellen, dass das, was wir im Herz tragen, dass wir das auch verstanden haben und auch tun. Und wir lesen ja, die Stelle ist uns alle bekannt. In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden weissagen. Und weil die letzten Tage heute sind, gilt diese Bibelstelle uns. Die letzten Tage, also hier sehen wir auch, Gott hat eine andere Zeitrechnung wie wir. Die letzten Tage haben eigentlich begonnen mit der Geburt Jesu oder spätestens mit der Himmelfahrt Jesu. Und ist schon ein paar Tage her. Und endet, wenn Jesus wiederkommt. Dann enden die letzten Tage. Und trotzdem, weil wir wissen, dass schon über 2000 Jahre wir in den letzten Tagen leben, ist es gut, wenn wir die Naherwartung Jesu in unserem Herzen tragen. Dass wir bereit sind, wenn Jesus wiederkommt, ihm zu begegnen. Das ist die Zusage von Gottes Seite auch für uns heute. Was möchte denn Gott mit der Prophetie oder mit prophetischem Reden bewirken? Gibt es auch eine Bibelstelle? 1. Korinther 14, 3. Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündigt, richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Und immer wenn jemand prophetisch redet, muss eines dieser drei Merkmale von Prophetie in der Prophetie enthalten sein. Also einmal sagt hier in dieser Übersetzung, Prophetie ist für uns eine Hilfe. Hilfe bedeutet so viel wie etwas aufzubauen, also Hilfe zu geben, dass unser Glaube aufgebaut wird. Hilfe zu erkennen, was Gott in deinem und meinem Leben tun will, weil Gott hat für jeden von uns einen spezifischen Plan für sein Leben. Diese Hilfe erfahren wir auch in Predigten. Und ihr kennt sicher auch die Momente, wo ihr unter einer Predigt, unter einer Botschaft sitzt und merkt, jetzt meint Gott mich. Nicht mein Nebenmann, sondern das hat mein Herz getroffen. Und was ich dann von Gott empfange, dass ich einfach empfinde, dass Gott mein ganzes Herz braucht. Gott ist nicht mit der Hälfte zufrieden. Und solche Momente möchte Gott uns ja immer wieder schenken, dass wir sagen, okay, da hat Gott jetzt zu mir geredet. Und somit kann auch eine Predigt prophetisch dienen und uns Ermutigung sein. Der zweite Gedanke ist, na, vielleicht sollte ich noch weiterklicken. Okay. Ermutigung. Ermutigung bedeutet so viel, wie aus einem schwierigen Zustand hinauszuführen. Das soll prophetisches Reden bewirken. Also wenn Menschen in entmutigende Situationen kommen, ermutigt sie Gott durch sein Reden, durch den Heiligen Geist. Und Ermutigung ist Gottes Liebe zu uns Menschen. Er möchte uns sehr ermutigen, gerade wenn wir vielleicht in einer Situation sind, wo es uns nicht gut geht, wo wir keinen Weg mehr sehen, wo es ausweglos erscheint. Dann möchte uns Gott einfach durchs prophetische Reden helfen und zurechtbringen. Also prophetisches Reden ist uns eine Hilfe, dass wir Gottes Plan für unser Leben sehen. Es darf uns ermutigen. Und ein dritter Gedanke ist, es ist uns auch Trost. Und das Wort, das hier gebraucht wird, finden wir nur an dieser Stelle hier im Neuen Testament. Es bedeutet so viel wie Trost zu bringen für verängstigte Herzen. Also die Gabe von der Prophetie darf verängstigte Herzen berühren und trösten. Und wer braucht nicht von uns Trost? Es gibt auch Lebenssituationen, da haben wir Trost besonders notwendig. Und wir finden auch im Wort Gottes zwei Aspekte von Trost. Und den wichtigsten Trost, den Gott überhaupt schenkt, den finden wir sowohl im Neuen wie auch im Alten Testament, nämlich, dass Gott uns unsere Sünde vergeben hat. Wisst ihr, ist doch so großartig, dass wir mit unserer persönlichen Schuld vor Gott reden können, dass ich meine Schuld, meine Last los wird und Gott mir Vergebung zuspricht. Finde ich ein wichtiger Trost. Und auch gerade in der Seelsorge braucht es immer wieder dieses prophetische Wort, dass wir Menschen zusprechen können, dass ihnen ihre Sünden vergeben sind. Wir lesen ja in 1. Johannes 1, Vers 9. Danke, Florian. Oder ich drücke. Müssen wir noch einmal zurück. Genau, da steht nämlich ein wichtiger Satz. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Und wenn wir Menschen zusprechen können, nicht weil wir es können, sondern weil Gott es sagt, dass ihnen ihre Sünden vergeben sind, dann bringt es auch Trost für die Menschen. Gerade vielleicht, wenn man auch Christ ist und schon lange mit Gott unterwegs ist und einem eine Sünde passiert, und dann ist es doch so schön, wenn du in die Seelsorge gehst und Gott spricht dir Vergebung zu, dass Gott dir vergeben hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es immer sehr tröstlich, wenn ich weiß, ich kann mit all meinen Dingen zu Gott kommen. Und dann gibt es natürlich auch noch den praktischen Trost. Also wenn jemand ein großes oder schweres Schicksal erleidet, sei es ein Todesfall, wenn jemand einen Verlust erleidet, wenn jemand durch eine unglaubliche Not geht oder eine Krankheitsdiagnose hält, die menschlich gesehen irreparabel ist, dann dürfen wir doch aus Gottes Wort Trost finden. Oder durch einen prophetischen Eindruck. Und ich finde das immer so großartig, wenn du mit Menschen sprichst und sie sind in einer schwierigen Lebenssituation. Und du sagst ihnen einen Bibelvers oder man liest einen Bibelvers miteinander oder man betet miteinander, und der Augenblick, wenn der kommt, wenn der Heilige Geist den Raum wirklich betritt und du merkst, jetzt ist er da mit seiner Gegenwart und tröstet Menschen. Und das kann nur Gott und der Heilige Geist tun, und deshalb brauchen wir prophetische Eindrücke, das Charisma der Prophetie, und wir brauchen das Wort Gottes. Gott benutzt es einfach, wo wir einfach merken, das trifft uns jetzt, das ist nicht nur ein Bibelvers, nicht nur ein Eindruck, nicht nur ein Wort, sondern das ist jetzt ein Vers für mich, der mich tröstet, oder ein Eindruck für mich, der mich tröstet. Ein weiterer Bibelvers, den wir lesen können, wo es um Hilfe von Gott geht, ist in Johannes 16, 33. Da sagt Johannes in seinem Evangelium: Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Und dieses Zusprechen von Gott brauchen wir doch immer wieder, dass Gott sagt: Hey, Thomas, mach dir keine Sorgen. Brauchst dich nicht zu fürchten. Ich habe gesiegt. Manche Menschen gehen ja am Arbeitsplatz vielleicht durch Mobbing, durch schwierige Situationen. Und dann ist dieses prophetische Wort doch so toll, weil wir mit Jesus durch schwierige Situationen kommen können. Er hat sie überwunden, er wird siegen und das ist größer als alles, was wir erleben. Und das prophetische Reden ist natürlich auch ein Aspekt für Ungläubige. Es soll ja Menschen geben, die nicht an Jesus glauben. Für mich zwar unbegreiflich, aber es ist wohl so. Aber wenn ein prophetisches Wort, wenn jemand einen Gottesdienst besucht, vielleicht zum ersten Mal und Gott hat ein prophetisches Wort für uns, dann können sie doch erkennen, dass Gott unter uns ist, dass wir einem lebendigen Gott dienen. Und dass Menschen auch erkennen können, sie brauchen Gott. Weil sie wissen, Christen haben eine andere Lebensperspektive. Und sie merken, die Motivation brauche ich auch, die will ich. Dann habe ich mir noch Gedanken gemacht, wie äußern können sich denn prophetische, wie ist die Form von prophetischen Äußerungen? Wie äußert sich Prophetie? Ein Bibellehrer hat gesagt, jede inspirierte Predigt äußert sich durch ein Stück Prophetie. Also wir wissen alle, wie durch eine Predigt buchstäblich prophetisch, wie wir durch eine Predigt auch prophetisch angesprochen werden können. Weil, wenn wir Gottes Wort hören, das Verborgene unseres Herzens ja offenbar wird. Wir stehen vor Gott und er sieht in unsere Herzen. Und wir haben es ja mit einem lebendigen Gott zu tun. Und neben diesen prophetischen Predigten, weil das Wort Gottes prophetisch ist, weil es lebendig ist, weil es zu unserem Herzen spricht, weil es uns Offenbarung gibt, weil es uns tröstet, weil es uns eine Hilfe ist, weil es uns ermutigt, gibt es natürlich auch noch das Charisma der Prophetie. Und das äußert sich einmal durch inspirierte Gedanken oder durch eine inspirierte Rede. Was heißt es? Wenn du plötzlich in deinem Geist einen drängenden Gedanke spürst oder einen Redetrang und die Inspiration wird als Einbruch von Gedanken und Kraft erlebt. Und diese Gedanken kommen dann von oben und sind Inspirationen vom Heiligen Geist. Also, dass du einen Gedanke von Gott bekommst. Okay, wir sind draußen, auch recht. Das ist das eine. Dann gibt es sogenannte visionäre Prophetie. Wir unterscheiden da drinnen. Ich möchte es nicht zu theoretisch machen, wir unterscheiden da drinnen von Wachgesichten und also in Visionen. Ihr wisst ja, wenn auch Menschen hier nach vorne kommen oder am Platz sitzen und einen Eindruck haben, dann sehen sie oft Bilder. Und ich beneide diese Menschen immer, weil die haben manchmal so blumige, schöne Bilder und ich habe halt immer nur ein Wort oder einen Gedanken oder was auch immer, man darf das nicht unterbewerten. So redet Gott eben zu Menschen. Und dann gibt es noch die Nachtgesichte, die prophetischen Träume. Das griechische Wort für Gesichte kommt von Sehen oder Schauen. Also Visionen sind so eine geistliche innere Schau mit einer Botschaft. Das können statisch sein oder bewegte Bilder. Und prophetische Nachtgeschichte, also Träume vom Heiligen Geist, unterscheidet das Neue Testament von natürlichen Träumen sprachlich und auch sachlich. Also nicht jeder Traum ist vom Heiligen Geist, Gott sei Dank. Wir kennen das aber, das ist biblisch belegt. Denkt an die Geburtsgeschichte von Jesus. Stellt euch die Situation für Maria vor und auch für Josef. Josef stellt fest, seine Braut ist schwanger. Und er weiß, das Kind kann nicht von mir sein. Da war er sich sicher. Und dann benutzt Gott ein Traumgesicht und Gott teilt ihm mit, was Gottes Plan mit Maria ist. Und Josef überzeugt dieser Traum. Weil er ist bei Maria geblieben. Er wollte sie ja nicht bloßstellen, er war ja ein sehr feiner, sondern er wollte einfach verschwinden. Und dann hat Gott durch einen Traum zu ihm gesprochen. Man könnte ja fragen, warum kam nicht ein Prophet zu ihm oder wie auch immer. Also wir sehen, Gott redet auch so zu Menschen. Oder durch eine hörbare Prophetie, hier vernimmt jemand eine hörbare Stimme, die eine Botschaft oder einen Auftrag aufzeigt. Und dann habe ich euch vorhin schon, haben wir gesehen in der Geschichte vom Apostel Paulus. Es gibt auch sogenannte Zeichenhandlungen, wo einfach jemand einen Gegenstand nimmt. Agabus hat einen Gürtel von Paulus genommen und hat sich die Füße und die Hände gefesselt und hat gesagt, der Mann, der diesen Gürtel trägt, der wird gefangen genommen. Die Frage ist, wie gehen wir jetzt mit Eindrücken um? Der, wo einen prophetischen Eindruck weitergibt, ist ja ein Bote. Und manchmal sagen ja Christen, die länger mit Gott unterwegs sind, das war ja nur ein Bibelvers oder kein besonderer Eindruck. Aber was für uns manchmal gar nicht so eindrucksvoll ist, kann für eine Person im Gottesdienst ein entscheidendes Wort sein. Und Gott redet immer ganz einfach. Der ist nicht kompliziert, der macht keine komplizierten Gedankengebäude. Wichtig ist, dass das Herz von Menschen erreicht wird. Und mir ist da so ein in der Predigt vom Ingolf Elsel, ich habe das auch hier schon ein, zweimal erwähnt, so geblieben. Im Gottesdienst kommt eine junge Schwester zum Ingolf hin und sagt, sie hat einen Eindruck, dass sie sagen soll, Gott liebt dich. Und jeder gestandene Christ wird sagen, ja gut, das weiß ich ja, dass Gott mich liebt. Muss man da jemand auf die Bühne holen, dass er das von vorne sagt? Aber dann ist Folgendes passiert. Am Ende vom Gottesdienst kommt zum Bruder Ingolf ein Mann. Und wenn ich darüber nachdenke, das berührt immer noch mein Herz und ich finde, wie schön und großartig Gott ist und sagt, Herr Elsel, ich habe mir eigentlich Ihre Gemeinde nicht ausgesucht. Ich bin da ein paar Häuserzüge weiter, bin ich im Hotel. Und ich wollte mein Leben ein Ende setzen. Aber ich habe mit Gott eins abgemacht. Wenn du mir heute sagst, dass du mich liebst, dann mache ich das nicht. Und ihr seht, so ein ganz einfacher Ausdruck hat ein Herz berührt. Die gestandenen Christen haben gesagt, ja gut, alles klar, wissen wir. So lass uns auch einfache Worte nicht verachten. Das können wir aus dieser Geschichte lernen. Gott möchte Herzen erreichen. Und vielleicht müssen wir es auch immer wieder mal hören, dass Gott uns liebt. Und das Zweite, was die Bibel hier ja auch sagt, und ich möchte noch die Bibelvers lesen. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles, was gut ist, nehmt an. Und das Zweite, was hier die Bibel sagt, und das dürfen wir. Wir dürfen alles prüfen. Wenn Menschen sprechen, ist immer was Menschliches dabei. Wenn ich predige, ist immer was von mir dabei. Das einzige Wort, was unfehlbar ist, ist das Wort Gottes. Das ist unfehlbar. Und wir dürfen Wahres vom Falschen unterscheiden. Das macht uns die biblisch. Das muss ich zulassen, wenn ich einen prophetischen Eindruck, dass die Gemeinde das prüft. Das ist deren Aufgabe. Und das Gute darf sie behalten. Wie tun wir das ganz praktisch? Wenn du in deiner Kleingruppe bist, ich fange mal bei der Kleingruppe an, und du empfindest, du solltest etwas weitergehen, dann bet mal, ob es für dich oder für andere ist. Nicht jeden Eindruck, den wir im Gottesdienst haben oder in Kleingruppen, ist für andere. Manchmal möchte ja, ist doch logisch, dass Gott zu uns reden will. Weil seine Schafe hören seine Stimme, kennen wir glaube ich alle. Und manchmal möchte Gott uns einfach was Gutes tun. Aber es gibt auch das andere, das du spürst, das ist ein Eindruck, den sollte ich der Gruppe weitergeben. Was machen wir dann? In der Kleingruppe warte auf einen geeigneten Moment. Und wenn du dir unsicher bist, sprich mit deinem Kleingruppenleiter und gib weiter, was du vom Heiligen Geist empfangen hast. Im Gottesdienst gehen wir genauso vor. Hat Gott jetzt zu mir geredet? Ist das ein Eindruck für die ganze Gemeinde? Dann geh zum Gottesdienstleiter und sprich mit ihm ab, wann der Eindruck weitergegeben werden soll. Und seht, Gott möchte durch jeden wirken. Das ist nicht nur für Einzelne, weil Paulus ermutigt uns ja, dass jeder von uns nach dieser Gabe streben soll. Und der teilt es dann aus, wie er will. Er gebraucht also nicht nur die Hochbegabten, sondern Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Die benutzt er. Die sagen, Herr, hier bin ich. Und wenn ich ein Instrument des Segens für andere sein kann, dann bin ich jetzt hier. Das ist auch kein, wenn du von Gott was empfängst, als prophetischen Eindruck ist das noch kein Qualitätszeichen, wie geistig diese Person ist, sondern die Person ist dann offen für das Reden Gottes. Und wisst ihr, und bei diesen prophetischen Eindrücken, sei es durch die Predigt oder auch durch die Gabe, geht es ja darum, Jesus soll groß gemacht werden. Jesus steht da im Mittelpunkt. Jesus soll verherrlicht werden. Und die Gemeinde soll erbaut werden, weil es ist zur Hilfe, zur Ermutigung und zum Trost. Und wenn wir so erbaut werden, wird auch unser Zeugnis für die Welt stärker werden. Und eines macht die Bibel ja sehr deutlich in 1. Korinther 14, Vers 1. Aber bemüht euch auch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt. Also wir sollen uns bemühen. Und in dem Wort bemühen steckt das Wort Mühe drum. Also ich soll. Ist die Frage, will ich das? Möchte ich offen sein fürs Reden Gottes? Hat er was für mich? Hat er was für die Gemeinde? Und bemühen bedeutet zu sagen, Jesus, hier bin ich. Ich stelle dir mein Leben zur Verfügung. Ich bin für meine Kleingruppe da. Ich bin für die Gemeinde da. Ich komme nicht nur als Konsument, sondern ich komme wegen dir. Und ich komme, um Segen für andere zu sein. Ich bin hier, weil ich möchte, dass durch mein Leben Segen fließt. Das ist ein göttliches Prinzip. Wer segnet, wird gesegnet. Gott sucht Menschen, die sagen, ich begehre es. Wie begehre ich? Indem ich bete. Wie Gott unser ganzes Herz gebe. Dass wir beten, Herr, berühre mich, wirke durch mich. Und wenn Gott diesen Hunger findet, dann tut er auch was. Er kommt, er redet. Ich hoffe, wir glauben das von Herzen. Und nicht nur als theoretische Dinge. Und wir sehen, große Dinge in der Geschichte kamen durch einzelne Menschen und nicht so sehr durch die Masse. Denkt an den John Wesley, an den Charles Finney. Die hat Gott auch gebraucht, oder den Reinhard Bonnke und wen man da auch immer nennen mag. Und egal wie deine und meine Vergangenheit ist, wenn wir zu Jesus finden, wenn wir in seiner Gnade leben, gibt es nichts, was uns aus der Vergangenheit hindern würde, um nicht von Gott gebraucht zu werden. Weil Gott hat immer eine Perspektive von der Wiederherstellung, Gott hat eine Perspektive von Erneuerung. Und Gott möchte jeden gebrauchen. Und ich glaube manchmal, dass Gott mehr Menschen gebraucht, die durch seine Gnade leben, als durch Menschen, die meinen, sie machen immer alles richtig. Ich möchte nochmal zum Schlussgedanken kommen und auch nochmal zusammenfassen. Prophetie ist da zur Ermutigung, zur Hilfe, zum Trost und sie darf aktiv gesucht werden. Also nicht so nach dem Motto, wenn es Gott will, wird er schon machen, sondern dass ich sage, Herr, hier bin ich. Wirk du durch mich. Nochmal diese Stelle aus 1. Thessalonicher 5, 19, 22. Da schreibt der Paulus, legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles. Was gut ist, das nehmt an, aber was böse ist, darauf lasst euch nicht ein, in welcher Gestalt auch immer es an euch herantritt. Also das schreibt hier Paulus in dem Einschnitt. Also als erstes beschreibt er nochmal als zusammenfassend, wir sollen den Geist nicht dämpfen. Das Wort dämpfen bedeutet löschen, ausmachen, unterdrücken oder ersticken. Und das Wirken des Heiligen Geistes, und da strebt er danach, er möchte unsere Aufmerksamkeit gewinnen. Er möchte zu uns sprechen. Dämpfen tun wir den Heiligen Geist, wenn wir seine Wirken oder seine Gegenwart in unserem Leben nicht erkennen. Oder er wird gedämpft, weil man ihm keinen Raum gibt. Andererseits kann auch durch übertriebene Betonung der zur Schaustellung oder durch menschliche Leistung gedämpft werden. Weil dann diese Gabe weg von Gott führt und zu den Menschen hinweist. Und die Gabe soll zu Jesus hinweisen. Beide haben denselben Effekt, sie dämpfen die Gegenwart Gottes. Und die Gegenwart Gottes. Dann schreibt Paulus, dass wir Prophetie nicht verachten sollten. Also nicht geringschätzen, verachten oder dämpfen. Und dann schreibt hier Paulus, und das finde ich ein wichtiger Aspekt, prüft alles. Um das prophetische Reden rein und im guten Ansehen zu halten, müssen wir uns schützen. Das tun wir, indem wir alles prüfen, was wir empfangen. Und das grundlegende Mittel dazu, wen wird es wundern, die Prophetie zu überprüfen? Ich muss es am Inhalt der Bibel messen. Und das Schlüsselwort in dem Vers ist alles. Es kann noch so gut tönen, wenn es nicht dem Wort Gottes entspricht. Dann muss ich es prüfen und sagen und verwerfen auch. Und dann macht uns Paulus sehr Mut, haltet fest an dem, was gut ist. Das heißt, nicht alles ist gut und dass wir auch nicht an dem festhalten, es soll alles geprüft werden. Ist es Hilfe, ist es Trost, ist es Ermutigung, orientiert sich es an der Schrift. Und die zentrale Botschaft von Paulus in diesem Abschnitt ist, der Prophetie grundsätzlich willkommen zu heißen. Also ich möchte mal praktisch fragen, sind wir heute mit der Intention gekommen, dass Gott zu uns prophetisch reden kann? Sei es, dass ich als Zuhörer der Predigt zuhöre und er mein Herz offenbaren kann oder dass jemand einen geistlichen Eindruck hat. Komme ich mit der Intention? Oder sage ich, mal gucken, wie gut das Lobpreisteam drauf ist, wie gut die von der Technik sind und ob der Pastor Thomas sich gut vorbereitet hat oder der Wilfried oder wer auch immer hier vorne stehen mag. Oder sage ich, Herr, ich möchte heute ein Kanal für dich sein. Und wenn du was reden möchtest, dann kannst du mich gerne benutzen. Und dann haben wir ja die Prüfungskriterien. Ist der Eindruck, den ich habe, tröstet er? Ermutigt er, verängstigt er Herzen? Oder tröstet er? Verängstigte Herzen und ist schon eine Hilfe und entspricht er dem Wort Gottes. Und ich glaube, wenn wir den Titel Pfingstgemeinde haben, dann sollte das nicht nur vorne draufstehen, sondern dann dürfen wir das auch leben. Und da gibt es ein gutes Übungsfeld für uns. Das ist unsere Kleingruppe. Und natürlich auch in den Gottesdiensten oder in unseren Bibelstunden. Nicht Bibelstunden, in unseren Gebetszeiten. Dass wir einfach auch, was hat Gott vorbereitet heute für den Gottesdienst? Wir beten ja nicht für uns selbst weg, sondern dass Gott Menschenherzen berührt, dass Menschen zum Glauben an Gott kommen, dass Menschen getröstet werden, ermutigt werden und Hilfe empfangen. Das ist ja die Intention. Das ist ja kein Stempel, dass wir eine gute oder keine so gute Gemeinde sind, sondern wir möchten einfach offen fürs Rede Gottes sein. Und da möchte ich sehr ermutigen. Und wenn wir nichts empfangen haben, müssen wir es auch nicht krampfhaft hervorkramen. Ist ja auch immer so, dass man zurückstrecken und sagen, jo, wenn ich aber nichts von Gott empfangen habe, was mache ich denn? Also ich glaube, dass Gott redet. Und ich glaube, das passiert zu Hause in unserer stillen Zeit zuerst. Und ich glaube, wir alle haben manchmal so Aha-Erlebnisse, wenn wir das Wort Gottes lesen, dass Gott ganz neu zu uns spricht. Und ich möchte uns einfach ermutigen, euch trösten, euch Hilfestellung geben, dass wir offen sind fürs Wirken vom Geist Gottes. Wir brauchen das. Und da würde ich jetzt einfach mal Amen sagen wollen. Und ich würde sagen, lasst uns mal stille werden und auch Gott zutrauen, dass er zu uns redet. Ganz persönlich zunächst mal. Und wenn du einen Eindruck für die Gemeinde hast, dann darf ich ihn gerne weitergeben. Und ich würde dann abschließen mit Gebet. Aber lass uns mal eine kurze oder eine Zeit stille werden und auch, dass Gott zu uns reden kann, was ist vielleicht uns durch die Predigt groß geworden, wo möchte er mich an der Stelle auch haben.